ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesens im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Liebling.
So, herzlich willkommen. Es ist schön, dass wir alle wieder beieinander sind, wenn auch etwas anders als sonst. Mein Name ist Christian Thies. Wir treffen uns zweimal die Woche hier zusammen mit Anke Engelke, erzählen uns die kleinen Geschichtchen des Tages, der Woche, was wir erlebt, was wir gehört, was wir gesehen haben. Das machen wir am Montag und am Donnerstag ist immer Zeit für eure Geschichten, die ihr teilt. Geschichten, die anderen helfen, die andere unterhalten, die uns etwas über das Leben erzählen. Geschichten, die so wertvoll sind und die ganz viele Lieblinge da draußen mit sich herumtragen. Es ist wirklich eine ganz große Freude. So, Anke habt ihr noch nicht gehört, das stimmt. Aus persönlichen und organisatorischen Gründen schaffen wir es heute nicht, zusammen hier zu sitzen und gemeinsam diese Lieblingsgeschichten, die wir gleich hören werden, anzuhören. Aber Anke hat diese Geschichten vorliegen und sie hat sie in ihrem stillen kleinen Kämmerchen zwischen Tür und Angel, hat sie so einige Reaktionen oder ihre Gedanken zu diesen Geschichten auch eingesprochen. Wir werden sie hören. Also wenn wir irgendwann mal eines Tages durch eine KI ersetzt werden, dann wird es ungefähr so klingen.
Hallo Christian Thees.
Ja, so, das ist also Anke, die wir gleich hören werden und die auch ihren Senf dazugeben wird. Es ist aber heute auch alles gar nicht so schlimm, ja, dass wir nicht zusammen jetzt hier sind. Zum allerersten Mal in 18 oder sind es mittlerweile schon 19 Jahren. Wir wollten aber auf diese Folge heute nicht verzichten, denn die schönen Geschichten, die stauen sich ja auch auf. Und wir wollen sie endlich wieder rausschicken zu euch. Und ja, hier kommen sie. Die erste ist von Constanze Falk. Und Constanze schreibt, hallo, ich habe euch kurz nach 8:45 angefangen, regelmäßig zu hören. Ich wohne nördlich von Karlsruhe und höre euch quasi bei allen Tätigkeiten im Haus, im Garten, sowie beim Spazierengehen mit meiner Shepherd-Hündin Missy. Als ich nun heute die Geschichte vom Hardcore-Ironing, ja, vom extremen Bügeln und vor allem von den gebügelten Boxershorts gehört habe, hat es mich daran erinnert, dass ich noch bis vor 2 Jahren für einen sehr guten Freund meiner verstorbenen Tochter zwar nicht gebügelt, aber gewaschen habe. Ich bin Witwe und er war Junggeselle, wohnte zum ersten Mal allein und zwar schräg gegenüber von mir. Er hat im Ort hier bei der Bank gearbeitet und ist fast jeden Morgen bei mir abgebogen, um seinen morgendlichen Kaffee bei mir zu trinken und ein bisschen mit mir zu reden. Bei diesen Gesprächen sind wir irgendwie darauf gekommen, wie mühsam er das Sortieren seiner vielen schwarzen Socken findet und dass er stattdessen lieber neue kauft und die getragenen in einer Wäschetonne sammelt. Das fand ich nicht so toll und habe ihm daraufhin ein Sockenwasch-Abo zum Geburtstag geschenkt. Erst hat er sich nicht getraut, aber ich bin kurzerhand zu ihm rübergegangen und habe die Socken abgeholt. Was soll ich sagen? Ich war ein bisschen naiv, denn ich dachte, er hätte mit der Menge der Socken übertrieben. Ich staunte nicht schlecht, als ich die 3 Körbe voll ungewaschener Socken sah. Das ist wirklich eine abgefahrene Story. Also, das sind so Geschichten, die hörst du und dann denkst du, ja, okay, da übertreibt wirklich jemand. Aber es war hier wirklich so. So, es geht weiter. Jetzt war das Geschenk allerdings gemacht und ein Rückzieher entsprechend nicht möglich. Also machte ich mich ans Werk. Ich habe 6 Maschinen Socken gewaschen, über die Hälfte davon schwarz und kaum unterscheidbar. Aber ich hatte nach 2 Abenden alle 247 Paar Socken gewaschen, sortiert und gefaltet zur Abholung bereit. Von da ab habe ich ihn dann regelmäßig daran erinnert, seine Socken zu bringen, damit es nicht mehr gar so viele wurden. Vor 2 Jahren ist er nun mit seiner Freundin ans andere Ende des Dorfes gezogen. Die Bank im Dorf wurde geschlossen und er wurde in eine andere Filiale versetzt, sodass unser Kaffeeritual geendet hat. Das Sockenabo wurde von ihm und seiner zukünftigen Frau kurz nach der Verlobung ganz offiziell beendet. Im August feiern die beiden ihre Hochzeit, zu der sie auch mich eingeladen haben. Auch das ist wieder eine so unglaublich schöne Geschichte, ja, was diese wunderbare Begegnung zweier Menschen angeht und wirklich die Kuriosität des Lebens. Und wirklich 247 Paar Socken, das muss man sich mal reinziehen.
Konstanze, ne? Konstanze, da musst du dir jetzt echt was Gutes überlegen als Geschenk zur Hochzeit, oder? Hast du schon eine Idee? Vielleicht hast du schon eine Idee, oder? Aber Waschmaschine ist zu teuer.
Die Socken. So, weiter geht es mit Birgit Spindler. Dankeschön, Birgit. Birgit hat uns geschrieben zu dieser einen Geschichte, dass ich ganz oft, wenn ich so draußen an die frische Luft gehe und war irgendwo drin und dann sehe ich Sonne oder es wird hell, automatisch niesen muss. Und Birgit hat nochmal gesagt, wie das Ganze heißt. Das heißt nämlich photischer Niesreflex. Also es gibt ein wissenschaftliches Wort dafür. Es ist ein wirkliches Phänomen und sie hat uns einen Link geschickt, da stehen noch ein paar Sachen dazu und es ist wirklich ganz interessant. Also, der photische Niesreflex beschreibt das Phänomen, dass manche Menschen niesen müssen, wenn sie plötzlicher Helligkeit ausgesetzt sind, zum Beispiel Sonnenlicht. So, wie verbreitet ist das Ganze? In unterschiedlicher Ausprägung weisen 17-35% der Menschen diesen Effekt auf. Ich habe immer das Gefühl, ich habe außer mir noch niemanden getroffen. Unter den Betroffenen sind Frauen leicht überrepräsentiert. Es besteht eine statistisch signifikante Korrelation zwischen dem Auftreten des photischen Niesreflexes und dem Vorliegen einer Nasenscheidewandverkrümmung. Das ist ganz interessant. Bei mir wurde so aufgeräumt in der Nase irgendwann mal. Da ist, glaube ich, nichts mehr verkrümmt. Ich habe diesen Reflex aber immer noch. Die meisten Betroffenen reagieren mit maximal dreimaligem Niesen innerhalb eines Zeitraums von 20 Sekunden. So, jetzt wissen wir es genau. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind nicht abschließend geklärt. Als sehr wahrscheinlich gilt jedoch eine autosomal dominante Vererbung. Daher spricht man auch vom ACHOO-Syndrom, Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outbursts of Sneezing.
Warte mal, stopp. Wie nennt sich das? Achu. Oder wie, also wenn das so Englisch ist, ne? Dann, wenn das englische Worte sind, die zu diesem Akronym, oder nennt man das Akronym, zusammengefasst sind, dann spricht man das auch Englisch aus. Achu. Und Achu wäre dann onomatopoetisch, weil ja im englischsprachigen Raum nicht Hachi gesagt wird wie bei uns, sondern Hachu, Hachu. Das würde irgendwie passen, da hat sich jemand echt was überlegt.
Autosomal dominant compelling helio ophthalmic outbursts of sneezing. Die gängigste Theorie geht davon aus, dass bei diesen Menschen, und jetzt wird's interessant, der Sehnerv, der Nervus opticus, ungewöhnlich nah am Drillingsnerv, dem Trigeminus, verläuft. Letzterer Nerv ist nämlich für die sensible Innervation, auch geiles Wort, Innervation des Gesichts, also das Nervenspiel, das Nervenzusammenspiel des Gesichts und auch der Nasenschleimhaut verantwortlich, werden nun bei plötzlicher Helligkeit sehr viele Aktionspotenziale über den Sehnerv geleitet, wird der Drillingsnerv elektrisch gereizt, was vom Gehirn wie eine Reizung der Nasenschleimhaut verarbeitet wird und somit als Niesreiz Ausdruck findet. Wenn sich das Auge an die Helligkeit gewöhnt hat, also die Pupillen verengt sind und die Empfindlichkeit der Netzhaut abgenommen hat, lässt dieser Niesreiz nach. Das ist wirklich interessant, aber es ist eine Erklärung, die total Sinn macht für uns Laien. Und heißt es noch, der photische Niesreflex wurde als Risikofaktor für Militärpiloten identifiziert, da diese dadurch möglicherweise in einer kritischen Flugsituation von der Steuerung ihrer Maschine abgelenkt werden könnten. Bei entsprechenden Versuchen wurde festgestellt, dass Interferenzfilter und damit auch Sonnenbrillen keinen Schutz vor dem Niesreflex bieten. Man geht eher davon aus, dass nicht die Wellenlänge, sondern die Intensität des Lichtes für den Reiz verantwortlich ist. So, und wir finden den photischen Niesreiz hier auch in der Belletristik, zum Beispiel in Wojciech von Büchner. Wer hat es gelesen in der Schule? Da sagt der Doktor wohl, ich hab's gesehen, mit diesen Augen gesehen. Ich steck gerade die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Das war in Wojciech. in Turgenjevs Vater und Söhne, 1862 erschienen. Da gibt es auch eine Szene mit zwei Hauptpersonen, Jewgeni und Basarow, und die liegen ausgestreckt im Heu und dann kommt ein Stabsarzt hinzu und der sagt, ihr habt ein herrliches Plätzchen gewählt und gebt euch einer vorzüglichen Beschäftigung hin. Auf der Erde liegen, in den Himmel blicken, wisst ihr, das hat eine tiefere Bedeutung. Und Basarow, der sich so durch das Auftreten des Stabsarztes gestört fühlt, antwortet, ich blicke nur dann gen Himmel, wenn ich niesen will. Väter und Söhne. So, und bei Wilhelm Busch gab es auch die Prise, eine kurze Bildergeschichte war das. Ein Mann, der eine Prise Schnupftabak genommen hat, probiert verschiedene Dinge aus, damit das Jucken in der Nase auch tatsächlich so befreiend wird. Und ein Blick in die Sonne bringt dann endlich die Erlösung. Und hilft auch alles dieses nichts? Nein, nicht, muss man sagen. Und hilft auch alles dieses nicht? So hilft ein Blick ins Sonnenlicht. Wilhelm Busch, die Prise. So, ganz herzlichen Dank für diese Aufklärung. Das ist Birgit. Weiter geht es mit Sonja und nochmal das Bügeln, über das wir gerade gesprochen haben. Hey, es kommen zwei Sachen zum Bügeln. Hey, Bügeln. Also, ihr habt ja in den Summer Shorts über das Extrembügeln gesprochen. Also Menschen, die wirklich unter Wasser gebügelt haben zum Beispiel oder irgendwo oben auf dem Mount Everest. Ich habe auch eine Geschichte. Meine Mutter und ihre Freundin haben sich öfter zum Bügeln verabredet. Ich sehe die beiden noch mit ihren beiden Wäschebergen und Bügelbrettern bei uns im Wohnzimmer stehen. Das Sofa wurde zur Seite gerückt, damit die Bügelbretter beide vor den Fernseher passten. Und dann wurde beim Bügeln Boris Becker und Steffi Graf in Wimbledon geguckt, angefeuert und ja, auch gebügelt. Eine meiner liebsten Erinnerungen an meine Mama. Ganz liebe Grüße von Sonja.
Oh Sonja, danke für die Geschichte. Das ist ein schönes Bild, das du da bei mir wieder anklickst.
Und Kirsten hat uns auch geschrieben, Kirsten Bauer-Mehren. Ich habe Bügeln von meiner Mama gelernt, die mich mit den Stofftaschentüchern meines Vaters starten ließ. Im Laufe meines Lebens.
Wunderbar. Willkommen im Club Stofftaschentücher. Na, 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 na.
Bügelte ich Hemden, Blusen, Hosen, Küchenhandtücher, Kopfkissenbezüge, Stoffservietten, Tischdecken, Kleider, T-Shirts, Wollpullover wurden gedämpft, große Teile wie Bettwäsche in die Heißmangel gebracht. Geheimschrift aus Orangensaft wurde durch Einsatz eines Bügeleisens sichtbar gemacht, Wachsflecken mit einem Löschpapier herausgebügelt und so manches zerknickte Dokument, insbesondere Unterlagen aus der Schule, mit vorsichtig eingestellter Wärme wieder auf Vordermann gebracht. Zur Silvesterfeier in einem der 90er Jahre war ich bei meiner Freundin in Berlin eingeladen. Sie hatte ihre Freunde zu einem feierlichen Essen mit Champagner, weißem Tischtuch, schönen Gläsern, passenden Servietten und so weiter gebeten. Kurz vor Ankunft der Gäste stellten wir fest, dass wir übersehen hatten, Servietten zu kaufen. Und nur ein papiernes Konglomerat aus zweifarbigen, leicht zerknitterten, so gar nicht feierlichen Resten zur Verfügung hatten. Diese konnten sich immerhin auf einer Seite auf eine Farbe einigen. Ich meine, es war dunkelgrün. Wir waren nicht bereit, unseren Anspruch an einen schön gedeckten Tisch zu senken. Und so bügelte ich kurzerhand jede Papierserviette glatt und dunkelgrün. Der Abend endete laut, wild und unter Einfluss vieler Kaltgetränke im Kumpelnest 2000, einer Diskothek mit zum Teil taubstummen Barkeepern und einem Gast, der mir im Laufe der frühen Morgenstunden eröffnete, ein angeblicher Nachfahre Augusts des Starken zu sein. Ein sehr berlinerischer Ausklang einer gelungenen Feier. Noch heute erzählt meine Freundin gern die Anekdote von meinem resoluten Griff zum Bügeleisen, um Papierservietten präsentabel aufzubügeln, damit unsere Silvesterparty im feierwütigen Berlin der 90er so stilvoll wird, wie sie geplant war. Ganz herzliche Grüße. Vielen Dank dafür. Na, Anke?
Hallo, Christian Thees.
Noch was zum Bügeln?
Ah, weißt du was, Kirsten? Das ist auch eine meiner Luxusnischen. Ich gebe auch die Bettwäsche, die ich natürlich liebevoll wasche, die gebe ich auch lieber zum Mangeln fort. Ich kann das einfach nicht. Ich habe das mehrfach versucht, auch als ich noch studierte und nicht das Geld hatte, alles zur Reinigung oder zum Mangel zu bringen. Oder vieles wegzubringen. Ich konnte das nicht. Da war immer in der Mitte was. Es sah unmöglich aus. Irgendwann habe ich gedacht, ich kaufe jetzt nur so Bettwäsche, die, wie sagt man, so knitterfrei ist oder so. Aber die fand ich dann leider nicht ganz so schön. Okay, weiter.
Ja, ist geil, oder? Wie eine KI. die dann einfach mit dir spricht. So, Gunhild, das ist eigentlich auch ganz schön. Es geht um das Wort wissbegierig. Wir haben darüber gesprochen neulich, ob neugierig jetzt ein Wert ist oder nicht. Es ist ein Wert, wird als solcher betrachtet, auch wenn viele das immer so negativ darstellen. Boah, der ist aber so neugierig. Sie sagt, wissbegierig ist ein liebevolles und ein korrektes Synonym für neugierig. Schließlich interessieren Lieblinge sich nicht nur für Neues, sondern für auch zum Teil sehr altes Wissen. So, und jetzt stelle ich mich normalo mal bei euch zwei Promis vor. So, es kommt eine ganz interessante Vita. Das ist Gunhild. Als Praktikant im Journalismus habe ich Mitte der 80er Wim Tölke, alter Showmaster, der große Preis, die Hand geschüttelt, als er mit einer Veranstaltung in unserer schönen Stadthalle gastierte. Womöglich bin ich da antizyklisch unterwegs. Der Handschlag hat sich für mein 20-jähriges Ich nicht anders angefühlt als der mit dem Vertreter der Stadt beim 100-jährigen Geburtstag im Altenheim, wohin ich von der Zeitung damals ebenso entsandt worden war. In meiner Funktion als Gebäudereiniger, also es ist jetzt Gunhild, ich schreibe trotzdem nicht Gebäudereinigerin, sondern Gebäudereiniger, traf ich in der Küche meines damaligen Arbeitgebers unverhofft auf Corinna Harfouch, eine der ganz großen Schauspielerinnen hier bei uns in Deutschland. Ich sagte ihr guten Tag und entschuldigte mich, das Gespräch unterbrochen zu haben, klärte meine Frage mit meinem Arbeitgeber und ging wieder meiner Arbeit nach. Obgleich ich Corinna Harfouch in ihrer Funktion als Schauspielerin geradezu göttlich finde, hatte ich nicht den geringsten Impuls, ihr dies in der dargestellten Situation zu verkünden. Wir waren ja zwei einander komplett unbekannte Personen. Daran änderte ihre Bekanntheit nichts. In meiner Funktion als Privatsekretär eines Bühnenbildners musste ich einmal Klaus Peimann, ein großer Theatermacher in Deutschland gewesen, telefonisch die Stirn bieten. Also vor kurzem verstorben, hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, war auch dann Intendant vom Berliner Ensemble, also wirklich einer der ganz, ganz, ganz großen Theatermacher und Regisseure. So, sie musste ihm die Stirn bieten. Als dieser partout sofort den Meister sprechen wollte, ich diesen aber nicht aus seinem Gesundungsschlaf zu reißen bereit war. Der Bühnenbildner war damals schon über 80 Jahre und an jenem Tag so fiebrig und krank, wie wir Helfer um ihn herum noch nie erlebt hatten. Bei meiner einsamen Entscheidung, meinen Meister nicht zu wecken und ihm die wichtige Botschaft des anderen Meisters erst nach seinem Erwachen zu übermitteln, klopfte mir das Herz. Aber nicht, weil ich es dem berühmten Regisseur nicht recht gemacht hatte, sondern weil ich nicht wusste, ob mein Bühnenbildner, Regisseur und Maler mit meiner Entscheidung einverstanden sein würde. Glücklicherweise herrschte Einverständnis zwischen uns und auch Herr Peimann bekam relativ schnell seinen von mir versprochenen Rückruf. In einem Berliner Theater saß ich einmal zufällig neben einem berühmten Schauspieler, den ich unfassbar verehre. Während der Vorstellung reichten ihm Umsitzende wortlos Karten und Bücher zum Signieren an, die er ebenso wortlos unterzeichnete und zurückreichen ließ. Das Prozedere zeigt schon, wie prominent dieser Schauspieler war. Und ich saß also direkt links neben ihm und dachte nur, wenn du wüsstest, was ich alles über dich weiß, würden wir beide vor Scham im Boden versinken. So, sorry, dass ich eurer Wissbegierde an diesem Punkt frustrieren muss, aber wenn ich den Namen des Schauspielers preisgebe, würde ich damit auch die undichte Stelle in seinem Umfeld verraten. Was ich an intimen Dingen über ihn weiß, werde ich mit ins Grab nehmen. Das ist nun mal mein Credo. So. Ja, sehr schön, da kann einer auf jeden Fall dicht halten. So. Aber, und dann hat sie doch eine weitere Mail geschickt, was würdet ihr machen, wenn alle so wären wie ich? Und dann schreibt sie nochmal ganz speziell an Anke, liebe Frau Engelke, selten habe ich so gelacht wie in der Folge von Hörbar Rust, als sie und Bettina Rust sich über ihre vermeintliche Burschikosität ausgetauscht haben. Aber ich weiß genau, was sie meinen. Ich bin weit davon entfernt, so attraktiv zu sein wie sie beide, aber ich bin auch eben ein Hybrid zwischen den Geschlechtern. Montiert man auf mein Jugendbild mit kurzen Haar einen Schnurrbart, werde ich sofort als männlich gelesen. Mit langem Haar und etwas Schminke bin ich hingegen der Prototyp eines ewigen Mädchens. So, lieber Christian, liebe Frau Engelke, liebe Lieblinge, jetzt habe ich viel über mich preisgegeben, aber trotzdem kennen wir uns gar nicht. Nicht wahr? Oder nicht wahr? Deutsche Bahngeschichten erster Klasse werden folgen. Unterdessen folge ich euch. Und dann hat sie noch weiter geschrieben. Jetzt wird es auch noch ganz berührend. Das war noch eine weitere Mail. Aus familiären Gründen, Sterbebegleitung für den herzkranken Vater, Betreuung der dementen Mutter, bin ich seit November 2021 alle 11 Tage auf der Strecke Berlin-Wuppertal mit der Deutschen Bahn unterwegs. Wie ihr wisst, ist in Hamm oft die Hölle los, weil der Zug dort getrennt respektive verbunden wird. In Fahrtrichtung Berlin steht der Großteil der Fahrgäste auf jenem Abschnitt des langen Gleises, an dem der Zugteil aus Düsseldorf erwartet wird. In der Regel kommt der Zugteil aus Köln aber zuerst an, rollt an den Wartenden vorbei und hält sehr weit vorn in Fahrtrichtung Berlin. Reisende mit wenig Erfahrung auf der Strecke rennen dann leider los, weil sie denken, die Wagenreihung habe sich geändert und ihr Sitzplatz sei in dem Zugteil aus Köln zu finden. Dass sie völlig richtig stehen und ihr Zugteil aus Düsseldorf nur wenige Minuten später eintreffen und sich mit dem anderen Zugteil verbinden wird, das können sie ja nicht ahnen. Obgleich die DB diese Transferleistung den Reisenden nach wie vor abverlangt. So verlief sich einmal eine junge Studentin mit osteuropäischen Wurzeln und einer riesigen Menge an Taschen und Koffern in das erste Klasseabteil des zuerst einfahrenden Zugteils. Ich stand zufällig am Eingang. Sie fragte nach Wagen 23, Zahl von der Redaktion frei erfunden, schreibt sie. Und ich sagte ihr, dies sei Wagen 37. Ihr Wagen 23 komme aus Düsseldorf und werde in wenigen Minuten genau dort vorfahren, wo sie zuvor gestanden habe. Weil sie all ihr Gepäck da schon in den falschen Waggon gehievt hatte, habe ich ihr geholfen, ihren Umzug zum Studium in Berlin in den richtigen Zugteil zu wuchten. Sie bedankte sich sehr und ich glaubte, etwas Wesentliches, Neues über junge Bahnreisende gelernt zu haben. Eine unzulässige Verallgemeinerung, wie der Twist der Geschichte gleich zeigen wird. Man muss es anders betonen. Eine unzulässige Verallgemeinerung, wie der Twist der Geschichte gleich zeigen wird. Einige Zeit danach wollte ich in Berlin in meinen Wagen 37 erster Klasse einsteigen. Vor mir wuchtete eine sehr junge Frau, also aus meiner Perspektive ist inzwischen die Mehrheit aller deutschen Frauen sehr jung, ich bin 62, in bunter Bekleidung eine kunterbunte Menge von Taschen in das Abteil. Na Mädchen, ob du bei uns in Wagen 37 für richtig bist, dachte ich in erlesener Arroganz, so bei mir. In der Sekunde drehte sich das Mädchen zu mir um und entpuppte sich als die bekannte Choreografin Nikita Thompson. Augenblicklich war mir klar, dass es sich um einen produktionsbedingten Umzug von Berlin in die Medienstadt Köln handelte. Liebe Frau Thompson, ich weiß nicht, ob Ihr Nachname so geschrieben wird mit PS. Ich bitte Sie für mein stummes Vorurteil um Vergebung und ich möchte hinzufügen, an dem Tag war ich eine unkommunikative Einzelplatzsitzerin und in meinen Lieblingspodcast vertieft. Trotzdem hat mir Ihre temperamentvolle Art, mit der ewig langen Verspätung unseres Zuges umzugehen, sehr gefallen und den Reisenden direkt um sie herum, denen sie einen Sekt zur Feier des extra langen Zugtages spendiert haben, mit Sicherheit auch. To be continued. Liebe Grüße an alle da draußen von Gunhild. So, Maria Bergan. Hallo ihr Lieben, hallo an alle Lieblinge da draußen. Ich bin gerade vor 5 Minuten zur Wohnungstür rein, habe alles stehen und liegen lassen, um mich sofort daran zu machen, euch zu schreiben. Denn mein Tag hat eine wirklich schöne Wendung genommen, an der ihr nicht ganz unschuldig seid.
Das hören wir doch total gerne, Chrissy, ne? Ist das nicht schön? Wenn wir so ein bisschen was raussenden, was dann zu etwas vielleicht Positivem führt, zu was Positivem oder was Überraschendem, das finde ich schön. Das ist total gut, ne?
Dazu muss ich kurz erklären, dass ich eher eine introvertierte Person bin, die an manchen Tagen aufgrund komplett leer gelaufener sozialer Akkus zu einer eher depressiven Grundstimmung und Antriebslosigkeit neigt. In diesem Zustand startete mein heutiger Tag. Trotz der Tatsache, dass ich seit langem mal wieder Zeit für mich alleine hatte, mein Sohn und mein Mann sind verreist, fiel es mir wahnsinnig schwer, in die Gänge zu kommen. Ich schleppte mich zum Sport, wollte danach nur noch schnell was einkaufen und direkt wieder auf die Couch. Im Auto, voll in Gedanken versunken, hörte ich plötzlich immer mehr und lauter werdendes Hupen um mich herum. Ich blickte mich um und sah, fast zu spät, auf dem Platz neben der von mir angepeilten Tiefgarage eine Frau mit Schild stehen, auf dem Hupen gegen rechts stand. Hinter ihr eine kleine Ansammlung von Menschen mit Regenbogenfahnen. Kennt ihr das, wenn man vor lauter Schreck plötzlich nicht mehr weiß, wo nochmal die Hupe ist? Ich habe sie dann zum Glück noch eben gefunden und gehupt, was das Zeug hält. Meine Laune besserte sich sofort. Was für eine geile Idee, dachte ich. Nun kreisten meine Gedanken. Tolle Idee, da würde ich gerne mitmachen und Position beziehen. Und gleich darauf, ja, aber wie kommt denn das rüber, sich einfach dazuzustellen und dann gucken alle? Das traue ich mich nicht. Bescheuerte Gedanke, ich weiß. Und jetzt kommt ihr. Wie ich da so in Gedanken mit mir am Diskutieren war, musste ich plötzlich an euch denken. Wie oft ihr schon über ähnliche Situationen gesprochen habt, in denen ihr einen Schritt auf andere zumachen wolltet oder Menschen ansprechen wolltet und euch mal getraut oder auch mal nicht getraut habt. Wie ihr euch vielleicht auch mal geärgert habt, weil ihr euch nicht getraut habt und so weiter und so fort. Ja, als dieses, was ich mal in einem Summer-Workshop, in einem Schauspiel-Workshop in Amerika mal gelernt habe, ein Satz, den ich auch wirklich ein Leben lang jetzt mit mir rumschleppe, wenn man nie so ganz sicher ist, soll ich oder soll ich nicht, give 10% more. Komm, diese 10% hieven dich über diese Schwelle, mach es. Du wirst es in der Regel nicht bereuen. Das im Hinterkopf zu haben, das hilft. Das ist wirklich super. Give 10% more. So, also, weiter geht es hier mit der Mail. Ich lief also in Richtung Demo. Noch längst nicht mit der Selbstsicherheit, die ich gerne gehabt hätte. Auf der Hälfte der Strecke wollte ich kurz wieder kehrt machen. Stellte ich mich dann zu den Demonstrantinnen. Sie hatten sich in einiger Entfernung zu einem AfD-Infostand aufgestellt und bestanden hauptsächlich aus Omas gegen Rechts, ein paar Anhängern der Antifa und ein paar einzelnen Passanten, die, ähnlich wie ich, einfach mal stehen blieben. Trotz, dass ich den Schritt gewagt hatte, fühlte ich mich komisch. So als Einzelperson. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen, mit meiner Tasche und überhaupt, wo stellt man sich am besten hin. So stand ich da also so circa 20 Minuten für mich und war irgendwie verkrampft, bis plötzlich ein frustrierter älterer Herr eine der Demonstrantinnen ansprach oder eher anschrie, dass sie sich doch mal anschauen soll, wie viele Kinder auf dem Spielplatz nebenan überhaupt Deutsch wären. Seiner Meinung nach gar keins. Die Dame reagierte aber total cool und wünschte ihm einen schönen Tag. Dann drehte sie sich um und unsere Blicke trafen sich. Ich schenkte ihr ein Lächeln und ein Augenleiern. Ist auch ein geiles Wort, oder habe ich lange nicht gehört, ein Augenleiern. Und plötzlich war alles anders. Fühlte ich mich eben noch seltsam, kamen wir plötzlich ins Gespräch. Wenig später waren wir eine Traube aus Frauen, die sich angeregt unterhielten, austauschten und gegenseitig informierten. Ich kam dazu, mich bei den Damen für ihr starkes Engagement zu bedanken. Sie standen da seit 11 Uhr, mittlerweile war es kurz vor 16 Uhr, und sie bedankten sich für meinen Mut, einfach dazugekommen zu sein. So standen wir, bis der AfD-Stand die Zelte abbrach und wir alle und vor allem ich völlig beseelt nach Hause gingen. Ist es nicht verrückt, was eine kurze Sekunde Mut und ein Lächeln manchmal ausmachen kann? Danke für eure Ehrlichkeit und Herzlichkeit. Ich glaube, dass viele Lieblinge, ja, durch euch und die anderen Lieblinge und all die Lieblingsgeschichten inspiriert werden, denn dazu anderen ein Lächeln zu schenken, ein freundliches Wort auszusprechen oder sich gegenseitig zu unterstützen. Und das sind alles Dinge, die unsere Welt so dringend braucht. Liebe Grüße von Maria aus Bremen.
Maria aus Bremen, was hast du da für eine super Aktion hingelegt? Kannst du wirklich stolz sein? Ja, und so mutig dann auch über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich gehe da jetzt hin, ich stelle mich da jetzt hin, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, aber ich lasse mich treiben. Da gehört wirklich Mut dazu, oder?
So, und dann haben wir noch Michelle. Haben wir noch zwei, glaube ich. Aber Michelle haben wir auf jeden Fall noch. Michelle Kraft. Ich schreibe euch, weil ihr mich durch ein sehr intensives halbes Jahr begleitet habt. Anfang des Jahres habe ich in einer eurer Lieblingsstädte, nämlich in London, gelebt. Es war wie ein tiefes Luftholen nach einer längeren Zeit unter Wasser. Eigentlich habe ich dort an meiner Doktorarbeit gearbeitet und doch zu mir selbst gefunden, um festzustellen, dass ich alleine in einer fremden Stadt alles schaffen kann. Irgendwie wart ihr alle immer dabei. Ihr habt mit mir am London Eye gefrühstückt, das Phantom der Oper im West End genossen und vieles mehr. Manchmal hat die Stadt mich überrannt. Und da habt ihr mir ins Ohr geflüstert, geh raus, geh ins Museum, sprich mit den Menschen im Supermarkt, hör dir alle die kleinen Geschichten des Lebens an. Die Stadt ist großartig. Du bist in London, Liebling.
Oh, das ist ein sehr schöner Satz. Du bist in London, Liebling. Wunderbar.
Das ist sehr lustig. Umso gravierender war die Rückkehr nach Deutschland. Ich habe mich überhaupt nicht mehr in meinem alten Leben erkannt, habe meine fast 10-jährige Beziehung beendet und bin Hals über Kopf ausgezogen. Doch Keine Hochzeit, doch keine Familiengründung. Mit meinem Koffer aus London war ich dann 4 Monate ohne Wohnung, habe neben meinem eigentlichen Job und der Doktorarbeit auch noch an der Universität als Dozentin gearbeitet. Thema Indigene, sehr spannend. Zwischen Artikel veröffentlichen, den Jobs und permanenten Bewerbungsgesprächen zur Finanzierung meiner Forschung hatte ich das Gefühl, ins Leere zu fallen. Immer wieder die Frage im Kopf, habe ich mich richtig entschieden? Jedoch habe ich mich nicht nur in London, sondern auch in einen seiner Bewohner verliebt. Doch statt rosaroter Verliebtheitsphase gab es dann die Schockdiagnose, er hat Krebs. Um uns trotz bescheidener Bedingungen nahe zu sein, bin ich alleine in seine Heimatstadt Edinburgh geflogen und habe seine Lieblingsorte besucht. Und wow, diese Stadt. Schottland hat viele Wunden und den Frust, dass das Leben nun manchmal unfair ist, in mir geheilt. Heute habe ich meine 2 Jobs gekündigt, ein Fellowship für die nächsten Jahre meiner Forschung erhalten, habe eine neue Wohnung, bin weiterhin verliebt und werde in wenigen Wochen 30. Eigentlich habe ich mein sicheres Leben komplett einmal umgedreht. Ich musste immer wieder über körperliche und mentale Grenzen hinausgehen und bin trotzdem dankbar, dass ich auf so mancher Etappe nicht alleine war. Und wisst ihr, wo ich an meinem 30. Geburtstag sein werde? Natürlich in London. Viele Grüße von Michelle. So, ich habe Michelle dann auch nochmal zurückgeschrieben, wie es denn jetzt gerade so mit dem Verlieben ist. Und ich checke jetzt ganz kurz nochmal eure Mails, ob sie in der Zwischenzeit das gesehen und auch zurückgeschrieben hat. Das hat sie aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dann werden wir vielleicht da noch ein paar Infos bekommen, dann nächste Woche. Denn wir wollen natürlich wissen, was ist jetzt mit dem Mann, in dem sie sich verliebt hat. Und ist er dann auch in sie verliebt? Denn es klang ja nicht nach unglücklich verliebt sein. Es klang ja eigentlich nach glücklich verliebt sein. Von daher, ja. Also auch das eine ganz schöne Geschichte. Dankeschön, Michelle aus Dublin. So, dann zum Schluss noch, aber wir haben noch was, noch eine Kleinigkeit danach. Von Miriam. Ihr begleitet mich schon ein ganzes Leben. In meiner Jugend habe ich euch im Radio immer gehört. Und jetzt bin ich über Umwege auf den Podcast gestoßen. Ich bin selig und ich habe das Gefühl, dass ich nun bei dem für mich einzig wahren und wertvollsten aller Podcasts angekommen bin. Es freut uns natürlich total, wenn diese Community euch so viel bedeutet. Ich versuche gerade, sagt Miriam, alle Podcasts nachzuhören. Dabei beginne ich nicht wie der ein oder andere Liebling von Folge 1, sondern ich höre sie rückwärts von der Gegenwart in die Vergangenheit. Aktuell bin ich in der Folge 2 über 3 nach 9 von KW22 angekommen. Besonders wertvoll waren bisher die Sätze, beginnen Sie ein Gespräch, möchten Sie Hilfe und auch der Hinweis auf das Postcrossing. Meine erste Karte ist schon unterwegs.
Oh Miriam, super, super. Ich habe das noch nicht gemacht, das Postcrossing, weil ich privat ja sowieso so viele Postkarten schreibe, aber das ist doch super.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz tolle Themen oder Sätze. So, jetzt allerdings zu dem Grund, warum ich euch schreibe. Ich habe heute Morgen beim Frühstück einen Werbeprospekt durchgeblättert und dabei diesen Potti, so sagen wir bei uns in der Familie zu Töpfchen, diesen Potti, also wo kleine Kinder darauf gehen, in Form eines Bobbycars entdeckt. Dabei ist mir sofort eine Diskussion von euch über das Sitzen eingefallen. Die Position ist gleich, egal ob beispielsweise auf dem Klo oder im Auto. Trotzdem ist es jedoch komisch, im Auto mit heruntergelassener Hose zu sitzen oder auf dem Klo mit den Händen nach vorne, wie an einem Lenkrad. Und dann kam das Bild im Prospekt und ich musste einfach laut loslachen. Sehr zur Verwunderung meiner kleinen Tochter und meines Mannes, weil natürlich wirklich diese beiden Aussagen dann wirklich in diesem einen Bobbycar-Potty miteinander verbunden werden. Das ist auch wirklich ganz lustig. Leider weiß ich die genaue Folgennummer nicht mehr und konnte es jetzt durchs Querhören auch nicht herausfinden. Falls ihr noch wisst, welche Folge es war, wäre ich euch sehr dankbar. Das weiß ich leider jetzt auch nicht, Mensch. Viele Grüße auf jeden Fall von Miriam.
Ein Bobbycar als Töpfchen ist mir sehr fremd, bin da aber auch raus, weil ich das klassische Töpfchen ja nur kenne, so. Altersbedingt, aber du hast doch auch mal mit dieser Frau gesprochen, die gesagt hat, man solle, wenn man auf Toilette sitzt und Nummer 2 macht, if you know what I mean, solle man die Füße auf einem Höckerchen positionieren. Das habe ich damals erzählt wahrscheinlich auch, ne, dass das mal eine Frage war, als ich einmal bei Wer wird Millionär war, da hat Günther Jauch zu der Antwort viel sagen können. Da ging es genau um die, um den Winkel, den man sitzen soll auf der Toilette und dass dieser Winkel hergestellt werden kann mit Hilfe eines Höckerchens, das man im Badezimmer oder im WC hat. Und da konnte Günther ja auch erstaunlich viel erzählen zu diesem Phänomen, woraufhin ich davon ausging, dass er so einen Hocker auch zu Hause hat. Aber ist vielleicht ein bisschen weit gedacht. Okay.
So, und zum Schluss haben wir von Rebecca Steingraber noch ein Gedicht, denn sie liebt diesen Ausdruck Serendipity, wenn dir etwas ganz Positives aus heiterem Himmel passiert, mit dem du nicht gerechnet hattest, dann hat sich das Universum etwas Tolles für dich ausgedacht und wollte dich kurz mal überraschen oder erfreuen, und das nennt man Serendipity. Ja, alle langjährigen Lieblinge, die kennen und lieben auch diesen Begriff, glaube ich. Diese Serendipity beschäftigt mich und seitdem erfahre ich sehr viele Serendipity-Momente und habe kurzerhand ein kleines Gedicht verfasst. Das gibt sie uns heute noch mit. Und es lautet ganz einfach: Zufällig entdeckt, aus dem Nichts gekommen, Serendipity. Mit voller Euphorie eingeschlagen, mein Herz vereinnahmt, so wunderbar. Nicht gesucht und doch gefunden, Serendipity. Kein Kalkül, nur dieses rauschende Gefühl, täglich aufs Neue. Serendipity. Bis bald, euer Liebling, Rebecca. So, Anke noch zu dem Gedicht.
Klasse, Rebecca. Okay, und wie schön, dass die Lieblinge dich oder wir und die Lieblinge dich dazu inspiriert haben. Das finde ich schön. Superschön. Und ich muss wieder, Christi, Entschuldigung, aber das löst was in mir aus. Sobald ich dieses Wort geschrieben sehe vor meinem geistigen Auge, denke ich natürlich an den Liebling mit dem Serendipity-Tattoo und wo sich der tätowierende Mensch verschrieben hat, weißt du noch? Oh Mann. Und wie die Lieblinge überlegt haben, wie kriegen wir das wieder repariert, ne?
Das war die etwas andere Folge, aber es ging ja vor allem auch um eure Geschichten, aus denen ihr hoffentlich wieder so ein bisschen was mitgenommen habt. Ich sage danke allen, die geschrieben haben. Es ist ein großes Vergnügen, sich durch diese Nachrichten durchzuarbeiten, manchmal sie mit Vergnügen zu lesen und euch dann natürlich einige davon zu präsentieren, jeden Donnerstag. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wie immer, und sagen ganz lieben Dank. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit der Verabschiedung? Ich glaube, wir müssen heute mal auf die Verabschiedung verzichten, weil Anke jetzt nicht da ist. Es wäre das erste Mal ohne Verabschiedung. Oh Gott, denkt euch bitte irgendein berühmtes Paar und fügt es gleich in diese Leerstelle ein, wenn ich sage, bis dann, bis Montag, bis dann. Okay, überlegt euch kurz was. Habt ihr was? Okay, dann sagt der eine, bis dann, bis dann. Das haben wir richtig gut gewuppt diese Woche. Bis Montag.